HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Leipziger Philosophen Christoph Türke. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Christoph Türke, geboren 1948 in Hameln, war bis 2014 Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Mehr und entfaltet eine Philosophie des Geldes. Herr Türke, in diesem neuen Buch behandeln Sie den Ursprung und die Macht des Geldes. Diese Macht des Geldes haben wir jetzt in der Finanzkrise wider Willen kennengelernt, wie mir scheint. Die Politik ist vor allem damit beschäftigt, wie Banken gerettet werden können, wie man das Geld aufbringt, um verschuldete Länder zu finanzieren. War dies auch ein Grund, der Sie motiviert hat, diese Philosophie des Geldes zu schreiben, oder ist die Idee schon älter?
Die Idee war schon etwas älter, aber unter dem Eindruck der Finanzkrise hat mich dann der Verlag sehr ermuntert, mich diesem Projekt zuzuwenden. Und es ist klar, dass Philosophie, die diesen Namen verdient, sich auf die drängenden Probleme beziehen muss. Anders kann ich mir Philosophie gar nicht vorstellen. Und so ist auch diese Philosophie des Geldes unter dem Eindruck von überwältigenden Problemen zustande gekommen.
Es ist ein gigantisches Werk, kann man sagen, von fast 500 Seiten, eng bedruckten Seiten. Es ist nicht ganz einfach zugänglich, aber die Lektüre lohnt, so viel kann ich sagen. Wenn Sie erstmal versuchen zu erklären, warum Sie überhaupt sich der Frage gewidmet haben, dem Ursprung des Geldes erklären zu wollen. Man könnte ja sagen, gut, also Geld ist Zahlungsmittel und jetzt gehen wir mal davon aus.
Ja, dann hat man das Problem, dass man immer über die Funktion von etwas redet, von dem man gar nicht weiß, was es ist. Die Ökonomen reden dauernd von Geld, die Finanzleute erst recht, und sagen dann, was das Geld leistet, was es macht. Aber was das eigentlich ist, wo das herkommt, darauf gehen sie nicht ein. Und das ist die entscheidende Frage. Und man kann es nicht begreifen, wenn man es nicht begreift, wo es herkommt. Ja, und dann muss man sich, wohl oder übel, der Frage nach dem Ursprung des Geldes stellen. Wo kommt's her? Und da bleibt einem nicht erspart, sehr, sehr weit zurückzugehen. Geld ist nicht erst eine Erfindung der Antike. Ja, also mit der Münze begann dann das Geld, nicht? Und das leuchtet ja ein, weil Geld, naja, das kommt ja von Gold, nicht? Und das eigentliche Geld ist die Münze. Riesenirrtum. Das Wort Geld kommt nicht von Gold, sondern es kommt vom angelsächsischen Gilt. Das heißt so viel wie Schuld. Und damit waren zunächst nicht irgendwelche privaten Schulden gemeint, sondern die Kollektivschuld gegenüber den imaginierten höheren Mächten. Das Wort Gilde hat ursprünglich nicht etwa bedeutet Handwerkerzunft, sondern Opfergemeinschaft. Und geopfert wurden nicht kleine gelblich schimmernde Metallscheiben, sondern geopfert wurden lebendige Wesen. Kostbarste Tiere, zunächst mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Menschen. Und da kommt Geld her, da kommt Geld her. Opfer sind die ersten Zahlungsmittel, durch die Verängstigte von der Übermacht der Naturgewalten umhergetriebene Hominiden versucht haben, sich Besänftigung zu erkaufen. Im Opferprozess steckt die Zahlung drin.
Ja, die das Urzahlung ist der eigentliche, wie soll man sagen, Clou dieses Buches, dass sie also versuchen, wenn man so will, eine religionsphilosophische Ableitung oder eine, die auf die menschlichen Kulte der frühen Zeit zurückgeht, viel weiter zurück, als sie sagen, bisher die Geldtheorie sich eigentlich orientiert hat. Und sie sagen, es ist eigentlich eine Zahlung gewesen, ursprünglich gegenüber Göttern.
Richtig.
Ja, und dann beginnt diese ganze lange Geschichte, die sie uns jetzt noch etwas klarer machen, wie man vom Opfer hin dann letztlich zu unseren entweder Geldscheinen oder den elektronischen Summen kommt, mit denen wir es heute zu tun haben.
Ja, das ist ein ständiger Substitutions- oder Ersetzungsprozess. Opfer sind ja zunächst mal was ganz Grauenhaftes gewesen. Ja, man hat ja nicht Fliegen oder Frösche geopfert, sondern das, was einem am liebsten und am wertvollsten war. Was man sich gleichsam vom Herzen reißen musste. Geopfert wurde mit Schauder, mit Furcht und Zittern. Es wurden nächste Angehörige geschlachtet oder Vieh, von dem man eigentlich ein ganzes Kollektiv ernähren wollte. Sehr grauenhaft. Und trotzdem war das schon selber eine Substitution, eine Ersetzung von grauenhafterem, nämlich dem traumatisch erfahrenen Naturschrecken, durch dessen Wiederholung man versucht hat, ihn gleichsam abzubauen. Der traumatische Wiederholungszwang steckt da drin. Ohne den können wir gar nicht begreifen, was Opfern ist. Und der traumatische Wiederholungszwang war auch ein erster Selbstheilungsversuch. Man begleicht gewissermaßen den traumatisch erfahrenen Naturschrecken, Erdbeben, wilde Tiere, was auch immer, durch einen selbstveranstalteten Schrecken. Und das Tieropfer tritt dann an die Stelle des Menschenopfers.
Ja? Und dann, sagen Sie, entsteht in weiteren Ersetzungsprozessen vom Tieropfer gewissermaßen dann die Geschichte des modernen Geldes, weil dann irgendwann das Gold, die Münzen, die Banknoten ins Spiel kommen. Es passieren immer neue Übersetzungen, aber wenn ich den Clou dieser Ableitung richtig verstehe, das Tragische, was mit diesem ursprünglichen Menschenopfer verbunden war, bleibt dem Geld irgendwie inhärent.
Ja, es wird...
Das Geld ist eine tragische Erfindung, sagen Sie eigentlich.
Das habe ich nicht wörtlich gesagt, aber das ist gut interpretiert so. Denn was will denn das Geld? Es will den Schrecken durch Zahlung aus der Welt schaffen. Und das schafft es nicht. Es versucht es immer wieder. Geld will eigentlich sich selbst überflüssig machen. Die Zahlung findet statt, damit sie einmal aufhören kann. Aber es ist immer mehr Schrecken, es ist immer mehr Naturgewalt, es ist immer mehr Schuld da, als sich begleichen lässt durch Zahlungsmittel. Und insofern, Geld soll aufhören und es kann so recht nicht aufhören.
Ja, und aus dieser Erfahrung heraus, dass diesem Geld offenbar dieses Verhängnisvolle anhaftet, zitieren Sie in Ihrem Buch gleich am Anfang Sophokles und Shakespeare, die in jeweils unterschiedlicher Art und Weise den Fluch des Geldes beschreiben. Wenn Sie vielleicht an diesem Beispiel nochmal klar machen, was denn tatsächlich der Fluch des Geldes darstellt, denn es ist ja zunächst etwas kontraintuitiv. Man würde sagen, wenn ich Geld habe, geht's mir gut.
Ja. Aber erst, wenn Geld gewissermaßen schon da ist, in diesem Fall handelt es sich um eine besondere Form des Geldes, das Münzgeld, ja, vor dem Sophokles geradezu erschreckt ist, weil er merkt, dieses Münzgeld durchdringt eine ganze Gesellschaft und kleine glänzende metallene Scheibchen sorgen dafür, dass sie von Hand zu Hand gehen, dafür, dass sich herkömmliche ständische Gemeinwesen auflösen und andere soziale Strukturen durch andere Besitzverhältnisse sich ergeben. Und dieses Geld ist ihm also diese Münzen, muss man jetzt immer sagen. Diese Münzen sind ihm ganz unheimlich. Er kann nicht begreifen, dass diese kleinen, scheinbar harmlosen Dinge das zustande bringen. Münzen, die in nicht monetäre Räume eindringen, pflügen das ganze soziale Gemeinwesen um. Das erlebt der und das formuliert der erstmals. Nicht? Also ich habe mich dann später auf Shakespeare bezogen. Der gibt gewissermaßen die Ausführung zu etwas, wovon Sophokles nur das Exposé gegeben hat. Ja, also der zeigt dann, wie zu Beginn der Neuzeit, als sich das kapitalistische System formiert, nochmal ein Umwälzungsprozess stattfindet, der die gesamten vormodernen Strukturen, die sogenannten feudalen Strukturen, durch neue Besitzverhältnisse dann völlig umflügt.
Ja, ich will dieses Stichwort vom Kapitalismus aufgreifen, um auf einen Aspekt auch Ihres Buches zu sprechen zu kommen. Es ist ja nicht nur eine Philosophie des Geldes, sondern es ist auch eine Geschichte des Geldes, wenn ich das richtig verstehe. Und Sie schildern eigentlich sehr plastisch, auch konkret, damit hier nicht der Eindruck entsteht, dieses Buch sei eigentlich nur philosophisch äußerst kompliziert, sondern es gibt sehr anschauliche Passagen, wo Sie auch beschreiben, wie also etwa der Börsenhandel entsteht in Antwerpen, in Brügge, wie der Wertpapiermarkt entsteht. Ich muss sagen, ich habe mich verwundert, wie ein Philosoph ja auch sich so ein breites empirisches Wissen aneignet. Wie lange haben Sie an diesem Buch gearbeitet und was mussten Sie da eigentlich alles durchpflügen?
Na, man muss sich viel anlesen, keine Frage, wenn man nicht Ökonom ist und das bin ich ja nun mal. Aber da hat mir mein genealogischer Ansatz sehr geholfen. Wenn man Dinge aus ihrer Entstehungslogik zu begreifen versucht, kann man sich selber viel begreiflich machen. Und zunächst war ja die Absicht, ich will selber endlich verstehen, wie Geld funktioniert und was es ist. Und mir ist wichtig, dass ich da von einer Genealogie und nicht von einer Geschichte des Geldes spreche. Die Genealogie hat es mit der Entstehungslogik zu tun und nicht mit den gesamten historischen Schuttmassen, die da aufgehäuft sind. Insofern war meine Absicht, ein ständig materialreiches Buch zu schreiben, das auch ständig erzählerisch ist, Dinge berichtet, das aber zugleich auf eine philosophisch entstehungslogische Weise tut und dabei eben nicht Materialmengen auftürmt, sondern rote Fäden durch Materialentwicklungen zieht.
Ich würde dann gerne im zweiten Teil unseres Gesprächs diese roten Fäden auch in die Biografie von Christoph Türke ziehen, denn vielleicht gibt es ja auch aufgrund ihrer Herkunft gewisse womöglich Affinitäten zu dem Geldthema, denn Sie sind ja auch als evangelischer Theologe, wie soll ich sagen, angetreten, bevor Sie sich in die Philosophie bewegt haben. Aber bevor wir dieses tun, möchte ich Sie bitten, Musik anzusagen, die Sie mitgebracht haben. Sie haben mir hier in die Hand gedrückt eine CD mit Inventionen von Johann Sebastian Bach, von denen wir jetzt aus den zweistimmigen Inventionen die Nummer 5 hören. Was war der Hintergrund, dass Sie mir gerade diese Stücke jetzt hier mitgebracht haben?
Gustav Mahler hat, wenn er von seinen Pflichtdirigaten erschöpft nach Hause kam, sich ans Klavier gesetzt und Bach gespielt. Mitten in der Nacht. Und er sagte dazu, Bach reinigt. Und jemand, der diesen Reinigungsaspekt, dieses zur Besinnung bringende der Bachschen Musik in kongenialer Weise erfasst hat, ist der brasilianische Pianist Peter Naumann, den wir hören werden. Als ich Naumann kennenlernte, war er kein Pianist mehr, sondern er ist heute einer der besten Simultanübersetzer Portugiesisch-Deutsch. Er hat im Alter von 25 Jahren aufhören müssen, aus gesundheitlichen Gründen Klavier zu spielen. Es gibt keine öffentlich zugänglichen Aufnahmen von ihm und er ist gleichwohl ein absoluter Ausnahmepianist gewesen. Und ich dachte, diese Ausnahmeminiaturen sollten unsere Sendung begleiten.
Dann hören wir jetzt von diesen zweistimmigen Inventionen die Nummer 5. Das war von den zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach die Nummer 5. Mitgebracht hat die Musik der Leipziger Philosoph Christoph Türke, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung Doppelkopf von HR2 Kultur. Herr Türke, Sie haben gesagt, Bach reinigt. Ich habe den Eindruck, Bach beruhigt auch. Bach jedenfalls ist ein Inbegriff, kann man sagen, auch protestantischer Musik. Deshalb, ich will ja mit Ihnen auch ein bisschen diesen biografischen Hintergrund aufschlüsseln. Sie haben Philosophie studiert, aber eben auch evangelische Theologie. Ein großer Teil Ihrer Veröffentlichungen widmet sich auch theologischen Problemen, sei es, dass Sie sich mit Paulus oder Luther auseinandergesetzt haben oder mit der Psychoanalyse des Neuen Testaments. Weshalb interessieren Sie sich denn als Philosoph so sehr für religiöse Fragen?
Na, das muss man umgekehrt aufziehen. Ich habe ja zunächst Theologie studiert und ein akademisches, reguläres Philosophiestudium habe ich nie gemacht, sondern ich habe in Philosophie promovieren müssen mit einer Arbeit, mit der ich in der Theologie nicht landen konnte. So ist mein Verhältnis zur Philosophie entstanden. Und die Philosophie ist mir umgekehrt zum Schlüssel geworden, mit der Theologie weiterhin etwas anfangen zu können, nachdem ich an ihren dogmatischen Glaubensvoraussetzungen zunehmend Zweifel bekam. Und trotzdem merkte, der dogmatische Teil ist ja nicht alles. Die Theologie gibt höchst zweifelhafte Antworten auf Fragen, die dadurch vollkommen unerledigt sind, die wir alle weiter mit uns schleppen. Und diese Unerledigtheit des Theologischen, die Unerledigtheit des Sakralen, die hat mich natürlich auch dann geleitet zur Philosophie des Geldes.
Aber ist es denn so, dass Sie diese philosophische Bewältigung der religiösen Fragen, wenn ich es mal so nennen darf, dann letztlich auch von der evangelischen Kirche, der Sie ja vermutlich angehörten ursprünglich oder immer noch angehören, Sie werden es uns gleich erzählen, weggebracht hat? Würden Sie sich heute als Agnostiker bezeichnen oder gar vielleicht als Atheist oder würden Sie sich nach wie vor eben als religiösen Menschen oder vielleicht sogar christlichen Menschen beschreiben?
Benjamin hat mal gesagt, mein Denken verhält sich zur Theologie wie das Löschblatt zur Tinte. Es ist ganz davon vollgesogen. Ginge es aber nach dem Löschblatt, so würde nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben. Das heißt, das Denken ist vollgesogen von Theologie Das Löschblatt will aber diese Tinte aufsaugen, will sie absorbieren, schafft es bloß nicht ganz. Ja? Es gibt keinen Satz von Benjamin, der besser sagen könnte, wie auch ich zur Theologie stehe. Das kann man nicht einfach auf Glauben oder Unglauben beziehen und sagen, ich glaube den Dogmen, ich leugne sie. Den Dogmen glaube ich nicht. Aber ich bin von der Unerledigtheit dieses theologischen Gehalts überzeugt, also von der Unerledigtheit der Wunschdimension dieses Gehalts, und zwar Wünsche nicht nur als billiges Wishful Thinking, sondern wenn schon Wishful Thinking, dann in einem ganz elementaren Sinne, dass das Denken aus dem Wünschen hervorgegangen ist und dass der höchste und elementarste Wunsch zunächst mal der Gotteswunsch war, nämlich, dass eine Gottheit da ist, die uns errettet. Und dass dieser Gedanke für ein unverkürztes Denken, das sich keine Scheuklappen anlegt, einfach unverzichtbar ist. Gut. Nun können Sie selber sagen, ist das Glaube oder ist das keiner?
Ich will mal so sagen, die Antwort ist ein bisschen kryptisch, um nicht zu sagen ausweichend aus meiner Sicht. Denn der Gotteswunsch mag ja das eine sein, aber das andere ist, kann man mit einem Gotteswunsch alleine in eine Kirche gehen? Also ich meine Gottesdienst, nicht in das Gebäude, sondern in einen
Gottesdienst. Ach so, in einen Gottesdienst. Ja, das fällt schon schwerer, ja, in der Tat.
Denn selbst in der aufgeklärten protestantischen Kirche, wo man ja also allerlei Kritik, Bibelkritik hinter sich gebracht hat, ist es doch dann so, dass dort gebetet wird. Also ich könnte meine Frage auch anders stellen. Wären Sie dann in der Lage, mit dem Gotteswunsch alleine zu beten oder gehört dazu nicht mehr?
Sicher, das tue ich ja auch nicht. Sondern Gebet gibt es bei mir allenfalls in dem übertragenen Sinne, Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele. Nicht? Berühmtes Malebranche-Zitat. Und ich bin auch in den letzten Jahren mal auf einer Kanzel gewesen und habe eine Kanzelrede in einer evangelischen Kirche gehalten. Hatte vorher gefragt, ob diese Kirche auch weiß, wen sie sich da einlädt. Jawohl, hieß es. Und dann habe ich gesagt, gut, dann tun wir es. Und ich sollte darüber sprechen, in welchem Maße es eine aufgeklärte Religion geben kann oder wie weit Religion und Aufklärung vollständig übereinkommen können. Und dort, wo der Kultus beginnt, war meine Antwort, hört die Aufklärung auf. Und da bin ich auf der Seite der Aufklärung.
Ja, das heißt, da hätten Sie dann nicht mitbeten können, jedenfalls.
Nein,
vielleicht nicht noch, so. Vielleicht noch mitsingen oder falls ein Bach-Stück gespielt wird, zumindest noch zuhören, aber eben diese positive Religiosität, die sich darin ja ausdrücken würde, die ist Ihnen jedenfalls unzugänglich.
Sie ist mir abhanden gekommen. Ich kenne sie sehr gut aus meiner Jugendzeit.
Ja, dann erzählen Sie uns doch ein bisschen was, denn ich will Sie ja auch eben zu dieser Herkunft befragen. Sie sind in Hameln geboren und aufgewachsen. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was auch von dem Milieu dieser Stadt oder auch von dem Elternhaus. Denn Prägungen nimmt man ja mit, gegen die kann man sich nicht wehren. Ich vermute, die Eltern waren eben auch evangelisch.
Ja, ein lutheranisches Bürgerhaus. Und dort wurde aber nicht übermäßig intensiv kirchlich sich eingestellt. Positiv, aber nicht, sagen wir mal, den ganzen Alltag durchziehend. Ja, der Vater war ein Forstbeamter. Das hatte dann viel mit Forst und Wald und Ähnlichem zu tun. Es war gar nicht die Stadt Hameln, sondern das war für mich nur später die schulische Anlaufstelle. Dort war das Gymnasium. Und eine ganz angepasste Nachkriegsjugend, kann man sagen.
Aber gingen die Eltern etwa in Gottesdienst?
Ja, ja.
Schon,
ja, ja.
Ne?
Das taten sie
ja
schon.
Auch nicht selbstverständlich, also jedenfalls mittlerweile nicht mehr.
Und für mich tiefe Eindrücke, die ich schon aus dem Kindergottesdienst mitgenommen hatte, keine Frage. Die haben mich dann auch dazu geführt, Theologie zu studieren.
Und das mit dem Studium, Ziel, Pfarrer zu werden, oder?
Ja, da hatte ich dann schon zu Studienbeginn eine nicht so genau verbalisierbare Reserve. Aber trotzdem habe ich dann die Ausbildung durchlaufen, auch das Vikariat gemacht. Und dann war aber klar, das Vikariat hatte ich noch mal probehalber gemacht. Für mich probehalber. Willst du das? Und dann war klar, nein, ich möchte es nicht. Und da war dann doch die Theologie als Wissenschaft kontraproduktiv fürs Theologische gewesen. Das heißt, ich hatte dann die Wissenschaft ernster genommen, als sich die theologischen Wissenschaftler das so gedacht hatten.
Aber was haben Sie daran ernst genommen? Es gibt ja in Ihrem Buch über das Geld auch ein großes Schlusskapitel, kann man sagen. Wir kommen noch drauf, über Karl Marx. Man hat damals viel Marx gelesen. Ich weiß nicht, haben Sie damals das Kapital schon gelesen? Und als zweite Figur natürlich Theodor W. Adorno, also der Hauptrepräsentant, kann man sagen, in Deutschland der kritischen Theorie, der auch eine wichtige Rolle für Ihr Denken spielt.
Ja, ich erachte mich als einen der Fortsetzer der kritischen Theorie, nur möglichst nicht durch Nachbeten, sondern durch eigene Wege gehen. Ja? Und eine Philosophie des Geldes ist ja aus dem Kreise der kritischen Theoretiker der ersten Generation nie hervorgegangen. Und ich hatte den Eindruck, dass so etwas dringend nötig ist. Natürlich war es für mich unerlässlich, Marx zu lesen. Übrigens zunächst auch als Religionskritiker. Sowohl Freud als auch Marx habe ich zunächst unter diesem Aspekt gelesen, als mir meine Kommilitonen, meine theologischen Kommilitonen damals sagten, hör mal, das Zeug musst du lesen. Ich wollte das erstmal gar nicht. Und die sagten, wer sich dagegen nicht behaupten kann, kann auch nicht weiter Theologie machen. Also lies das. Und auch das habe ich dann mit größerer Nachhaltigkeit getan, als einige von denen, die mir das empfohlen haben, mit Nachwirkungen, die schon besagten, dass die großen Kritiker der Religion, Marx, ich nenne auch noch Nietzsche, mit dem ich mich auch intensiv befasst habe, und Freud, schon so etwas geworden sind wie Wegmarken meines Denkens. Ich habe also so etwas wie eine Religionskritik zweiten Grades entwickelt, welche sagt, jawohl, die drei großen Religionskritiker haben zunächst einmal den wunden Punkt der ganzen positiven Religion getroffen. Aber in einem haben sie sich alle drei verschätzt, nämlich wo sie geglaubt haben, die Sache ist damit erledigt. Wir können dann zu einem Atheismus übergehen und der Atheismus ist dann die ganz normale Haltung. Dem setze ich entgegen, hundertprozentig Atheist ist niemand. Genauso wie niemand von uns hundertprozentig erwachsen wird. Jeder bleibt ein klein wenig Kind.
Sie sind dann Professor für Philosophie in Leipzig gewesen bis 2014. Wenn Sie diese Themen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, Religionskritik, Marx, Nietzsche, Freud, Ihren Studenten präsentiert haben, haben Sie denn den Eindruck, dass diese Themen noch so relevant sind für diese jüngere Generation, wie es für Ihre Generation der Fall war? Was haben Sie da in diesem Leipziger Milieu auch erleben können?
Die Studierenden waren elektrisiert von Freud. Das fand ich spannend damals, denn ich sagte mir, Kunststudenten sind so etwas wie Seismographen des Kommenden. Und wenn die gerade in dieser Umbruchzeit, 1993 habe ich angefangen in Leipzig, wenn die in dieser Umbruchzeit auf Freud mit größtem Interesse reagieren, dann muss was dran sein. Und das hat mich damals dazu geführt, dass ich selber eine zweite Freud-Aneignung vorgenommen hatte. Also nicht mehr nur jetzt unter dem Gesichtspunkt der Religionskritik, da war er mir vertraut, sondern in einem breiteren Sinne. Was bedeutet die Psychoanalyse für unser gesamtes Denken und unsere gesamte Wahrnehmung? Und diese zweite Aneignung hat dann zu Büchern geführt wie Philosophie des Traums und Jesu Traum, Psychoanalyse des Neuen Testaments. Und ich habe es als meine Aufgabe erachtet, zu entfalten, was bedeutet die primitive Denktätigkeit, die sich uns im Traum erhalten hat, nicht eins zu eins, aber in einer gewissen Form. Was bedeutet die für die Menschwerdung des Menschen? Und da bin ich auch an die Ursprünge zurückgegangen, genauso wie ich das jetzt in meiner Philosophie des Geldes getan habe.
Wir wollen über diese Philosophie des Geldes unter dem Aspekt nochmal reden, was denn daraus auch für die Gegenwartsanalyse folgt. Aber bevor wir dieses tun, will ich Sie bitten, das zweite Musikstück anzusagen, das Sie mitgebracht haben.
Wenn Philosophie so etwas ist wie zur Besinnung kommen, dann ist dieses zweite und nachher auch das dritte Stück ein philosophisches Musikstück. Wir hören jetzt die erste der dreistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach in der Interpretation von Peter Naumann.
Das war von Johann Sebastian Bach, die Invention Nummer 1 der dreistimmigen Inventionen. Mitgebracht hat die Musik der Leipziger Philosoph Christoph Türke, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung Doppelkopf von HR2 Kultur. Herr Türke, ich will auf das Thema des Geldes zurückkommen, das wir im ersten Teil unseres Gesprächs schon jetzt begonnen haben. Es gibt ja vielfach jetzt die Rede davon, dass etwa zur Bewältigung unserer Finanzkrise Bankenethik ein wesentlicher Punkt wäre. Was halten Sie denn von dieser Überlegung?
Nur das ist ein Kratzen an der Oberfläche. Dadurch, dass man zum Beispiel die Zahlung von bestimmten Boni verringert, ändert man ja nichts an den Grundstrukturen des Geldsystems. Und eine kleine Domestizierung und Zähmung von bestimmten Tendenzen kann dabei herausspringen, aber nicht mehr.
Jetzt gibt es manche Leute, die sprechen von Postdemokratie aufgrund dieses Phänomens. Ich glaube, in diesem Buch ist auch immer sowas spürbar wie eine gewisse Wut auf diese ganze Entwicklung, die Sie da ja sehr akribisch beschreiben. Würden Sie denn sagen, es ist tatsächlich so weit mittlerweile, dass die Staaten gewissermaßen nur noch Anhängsel einer Finanzindustrie sind und der eigentliche Souverän, der sitzt in den Vorstandsetagen großer Hedgefonds oder Banken?
Die Tendenz geht dahin. Es ist ja dann so gewesen, dass nach der Bankenrettung eine Staatskrise kam. Das heißt, diejenigen, die faktisch gerettet haben, nämlich die großen Fonds, indem sie den Staaten das Geld bereitgestellt haben, was sie den Banken selber keineswegs direkt bereitstellen wollten. Denn die Staaten haben ja immerhin eine Sicherheit, nämlich den Steuerzahler. Die Banken haben bloß den Kunden. Ja, diese großen Fonds, die natürlich ein weit verzweigtes, dschungelhaftes Gebilde darstellen, die haben ja ihrerseits nun dafür gesorgt, indem sie zum Beispiel auf den Niedergang des Euro gewettet haben, auf den Niedergang bestimmter Staatsanleihen, wie etwa der griechischen, dass die Europäische Union gezwungen wurde, Abstand zu nehmen von ihrer No-Bail-Out-Klausel, nämlich der Klausel, dass kein Euro-Staat den anderen aus Finanzschwierigkeiten raushauen darf. Und diese No-Bail-Out-Klausel war ja ursprünglich mal die Eintrittskarte dafür gewesen, dass die einzelnen Staaten überhaupt ihre Bevölkerung davon überzeugen konnte, dass es okay ist, diese Europäische Währungsunion einzugehen. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Macht hat bereits 2010, 2011 der internationale Finanzmarkt bewiesen. Und das ist auch die Basis jetzt der weiteren Entwicklungen.
Aber würden Sie denn sagen, dass der Begriff der Alternativlosigkeit, der ja damals für diese Rettungspolitik bemüht worden ist, tatsächlich zutraf oder war er nur vorgeschoben?
Alternativlosigkeit, wenn man bestimmte Voraussetzungen gelten lässt, nämlich, dass die große Schuldenabhängigkeit der Staaten vom Finanzmarkt etwas ist, was selbstverständlich weiter bedient werden muss. Ja? Wenn man sich allerdings fragt, ob das immer so sein muss.
Aber damals zumindest, als die Krise tatsächlich da war, kann ich sagen, also es ist nicht wünschenswert und man soll sukzessive sozusagen diese Alternativlosigkeit abschaffen. Aber im Moment der Krise selber, als dann schließlich Draghi, den Sie in Ihrem Buch als den Oberpriester des Finanzmarkts so ungefähr porträtieren, als Vorsitzender der Europäischen Zentralbank, ja diesen berühmten Spruch getan hat, wir würden alles tun, um den Zusammenbruch des Euro zu verhindern und wir hätten die Mittel, seien Sie sich dessen sicher, so ungefähr war ja seine Rede. In diesem Moment war vielleicht tatsächlich keine andere Alternative gangbar.
Naja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, muss man es rausziehen. Ja, aber das ist jetzt eben sehr kurzfristig gedacht. Wir haben keine andere Alternative, wird ja von denen, die das sagen, immer so gewendet, dass unser ganzes System alternativlos ist. Und das ist doch sehr die Frage. Da wird immer vom nächsten Handlungsschritt, der sich jetzt gerade aufdrängt, geschlossen darauf, dass der Gesamtzusammenhang des Geldes eine einigermaßen alternativlose Angelegenheit ist. Wenn ich vom Oberpriester gesprochen habe, dann übrigens nicht, um den irgendwie zu schmähen, sondern das ist eine sehr exakte Bezeichnung, was die Zentralbanken, nicht nur die europäische, tun, ist eine Priesterhandlung. Sie erschaffen Geld aus nichts Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und die Zentralbank spricht, es werde Geld, und es wird Geld. Seit wir die Golddeckung des Papiergeldes nicht mehr haben, ist Papier oder Plastik oder letztendlich Pixel sozusagen der letzte Erdenrest einer freien Erschaffung von Geld aus nichts. Und das ist in der Tat eine Form moderner Priestertätigkeit. Ja, da wird dem Papier oder den Pixeln genauso Kaufkraft angezaubert, wie in archaischer Zeit dem zu opfernden Rind oder zu opfernden Menschen gewissermaßen Kaufkraft angezaubert wurde. Also insofern spreche ich da nicht nur metaphorisch von Priestertum, das muss man sich klar machen. Wir haben da nicht einen rein rationalen ökonomischen Akt, sondern wir haben die Berührung der Extreme, Hochtechnologie und Altsteinzeit.
Nun bleiben Sie in dem Buch nicht mit einem pessimistischen Ende stehen, sondern Sie diskutieren auch einige mögliche Reformvorschläge. Ich gebe Ihnen nur mal die Stichworte, damit Sie es dann etwas deutlicher erläutern. Die Tobin-Steuer, ein Abkommen gegen Kapitalflucht und Steuervermeidung, Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken und Schuldenschnitte, bei denen die Finanzmärkte verlieren, nicht der kleine Sparer.
Ja, das sind alles Vorschläge, die ich nicht erfunden habe. Die stehen längst im Raum. Ich habe sie nicht sehr weit entfaltet in dem Buch, sondern ihnen gewissermaßen einen Standort gegeben. Das heißt, ich halte sie alle für Dinge, die durchaus helfen können, die gegenwärtige Finanzmisere zu senken. Aber ich habe auch gleichzeitig gesagt, sie reichen allesamt an die Grundlagen des neuzeitlichen Geldsystems nicht heran. Also die Schuldenschnitte. Zurzeit fordert Griechenland den Schuldenschnitt, einen erneuten Schuldenschnitt. Der wird nicht gewährt werden. Denn das sind ja vergleichsweise Peanuts, um die es da geht. Wenn aber all die Länder, die das jetzt nicht gewähren, weil dann ihre eigenen Steuerzahler und ihre eigenen Kredite, die sie aufgenommen haben, wiederum mit im Spiel sind, wenn die dahin gekommen sind, dass sie merken, wir sitzen alle zusammen in der Schuldenfalle, ja, und zwar auch die reichsten Länder. Die Staatsverschuldung ist ja zwischen 70, 100, 120%. Das wird ja noch als weitgehend normal heutzutage erachtet. Das heißt, es ist doch sehr deutlich, dass die Gesamtheit der Staaten in der Schuldenfalle sitzt. Wenn wir so weit sind, dass wir merken, wir sitzen alle in der Schuldenfalle, dann kann man über einen Weltschuldenschnitt nachdenken. Und dann wird's ernst.
Wäre damit auch eine Dimension berührt, die Sie am Ende des Buches ja eigentlich skizzieren, nämlich so etwas wie ein Jenseits des Systems des Geldes, so wie wir es ja jetzt seit vielen tausend Jahren erleben. Sie sagen, seit der Altsteinzeit ist dieses tragische System des Geldes am Laufen. Aber Sie sagen, wo Geld nötig ist, mangelt es an Humanität. Das heißt, also Sie träumen eigentlich von einer gesellschaftlichen Organisation, die jenseits des Geldes sich abspielt. Deshalb diskutieren Sie am Ende des Buches auch die Vision von Karl Marx mit dem Kommunismus noch einmal neu, wo ja Marx die Maxime in den Raum gestellt hat, jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Diese Utopie wollen Sie, glaube ich, festhalten.
Also das ist nicht einfach meine Forderung, sondern das ist die Triebstruktur des Geldes selbst, wenn ich mal so sagen darf. Ja, und da sind wir wieder beim Anfang. Geld ist eine Zahlung, die den Schrecken begleichen und aus der Welt schaffen wollte. Geld will aufhören, Geld will schreckfreie Verhältnisse. Das ist der Wunsch, der im Geld selber steckt und nicht einfach nur meine verblasene persönliche Meinung. Eine andere Frage ist natürlich, was aus der Triebstruktur im realen Leben wird. Die Triebstruktur hat sich mit dem Realitätsprinzip in irgendeiner Weise zu arrangieren. Und auch ich weiß, dass ich nicht einfach proklamieren kann, wir schaffen jetzt mal alle das Geld ab. Das wird nicht gehen. Wohl aber steckt im Geld wie in der Triebstruktur selber eine utopische Dimension. Und für ein Nachdenken über Geld ist es essentiell, diese utopische Dimension nicht auszublenden und zu sagen, wo Geld ist, da ist immer auch ungesättigter Wunsch. Geld ist selbst bloß Ersatz für anderes, für ja, Potenzwünsche, Machtwünsche, für Liebeswünsche etc. Und der oberste Wunsch sozusagen ist der Wunsch nach Aufhören des Schreckens. Und insofern habe ich dann gesagt, jawohl, die Marx'sche Utopie, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, ist gleichsam die neuzeitliche Version des Landes, wo Milch und Honig fließt.
Ja. Also einer alten messianischen Hoffnung, kann man sagen, die im Alten Testament steckt. Aber die
Frage, und wo Milch und Honig fließt, da muss kein Blut mehr fließen und auch kein Geld mehr.
Herr Türke, unsere Zeit bei HR Doppelkopf geht jetzt leider zu Ende. Vielleicht können Sie uns noch verraten, woran Sie gerade arbeiten. Gibt es da schon Projektideen für ein neues Buch?
Jetzt verschnaufe ich erstmal von der Philosophie des Geldes und dann räume ich meine Schublade langsam aus. Da liegen 5, 6, 7 Vorlesungen, die alle noch drauf warten, Buchform zu bekommen. Und das mache ich aber ganz in Ruhe.
Vielen Dank, Herr Türke, dass Sie heute für uns Zeit hatten. Das war der Doppelkopf von HR2 Kultur mit dem Leipziger Philosophen Christoph Türke. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, der allerdings Herrn Türke noch bittet, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
Johann Sebastian Bach, dreistimmige Inventionen, die zweite dieser dreistimmigen. Es spielt Peter Naumann.